Vor einer Woche bin ich nachts in Chennai in Indien am Flughafen gesessen, hatte einige Stunden Wartezeit und hat sich ein junger Mann neben mich gesetzt. Wir sind so ins Gespräch gekommen. Er war unterwegs, ein Inder, auf Urlaub nach Malaysia oder so mit Freunden, hat dort auch gewartet und ich habe ihm so ein bisschen erzählt von meiner Reise und habe ihm dann auch von Jesus erzählt. Und dann hat er mir erzählt, er ist Hindu und von seinem Glauben und er hat da sein Buch von irgendeinem Guru in Europa, positives Denken, das ist es. Wenn wir nur wirklich mit allem Einsatz, total, ohne auch nur einen Hauch zu zweifeln, uns etwas vorstellen, an etwas glauben, dann wird das passieren. Und er hat geredet und geredet und geredet. Ich habe so den Eindruck gehabt, so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, er will nicht, dass ich noch zu Wort komme und dann noch irgendwas sage. Konnte dann trotzdem noch so zum Abschied ihm sagen, ja, das ist alles schön und gut, aber Jesus Christus ist der Einzige, der tot war und lebendig geworden ist, der mit dieser Auferstehung den Beweis erbracht hat, dass seine Lehre glaubwürdig ist. Wir haben uns dann getrennt, ich musste zu meinem Flug. Und ich habe mir so gedacht, schau, da kommt doch jetzt wirklich durch die Hintertür nach Indien der Hinduismus so durch den europäischen Filter wieder zurück. So dieser Fluch der Wiedergeburt, dieses immer und immer wieder geboren werden müssen, weil man es nicht schafft, weil man nicht gut genug ist, wird so mit europäischem Leistungsdenken so ein bisschen vermischt, so wie wir das hier kennen. Und dann wird das so ein, ja, ich wäre immer besser und ich schaffe das und Motor für meinen Erfolg und Karriere und so weiter. Und das kommt jetzt auch nach Indien zurück in einer neuen Form für die Mittelklasse. Ich war dann sehr nachdenklich. Es ist mir wieder bewusst geworden, wie schwierig es ist, Menschen von der Botschaft von Jesus zu überzeugen. Wie schwierig, wie zeitaufwendig. Und ja, das kann Wochen, Monate, Jahre dauern und eigentlich wissen wir nie, ob es von Erfolg gekrönt sein wird, unser Reden. Dieser junge Mann war vielleicht einer von einer Milliarde Inder, die nichts von Jesus wissen. Und wir brauchen gar nicht bis Indien zu schauen, auch in Österreich gibt es viele, viele Menschen, die nur so ein ganz oberflächliches Wissen von Jesus haben. Die Zahlen sind vielleicht kleiner als in Indien, aber die Prozentsätze sind ähnlich. Und ich habe mir wieder gedacht, wie groß ist die Ernte und wie wenige Arbeiter gibt es. Wenn wir uns den heutigen Text anschauen, haben wir das so ein bisschen analysiert, dann sieht man Jesus als den Aktiven. Es ist unglaublich, es sind 10 Verben, die hier mit Jesus in Verbindung stehen. Er geht, er lehrt, er predigt, er heilt, er sieht, es jammert ihn, er spricht. Es steht dann nicht direkt da, aber er gebietet. Und im 10. Kapitel sehen wir dann, er sendet. Und für seine Sendung gibt er den Jüngern etwas. Er gibt ihnen Autorität, er rüstet sie aus. Also er ist unglaublich aktiv in dieser Stelle hier. Schauen wir uns das ein bisschen näher an. Gehen, lehren, predigen, heilen. Das ist eigentlich der Missionsbefehl. Gestern vor einer Woche hatte ich eben die Ehre, dass ich da bei dem anlässlich der Verleihung der Diplome von diesen Theologiestudenten ein paar Worte über Matthäus 28, die Sendung, den Missionsbefehl sagen konnte. Und da ist mir wieder bewusst geworden, Jesus sendet uns, um alle Völker zu Jüngern zu machen. Alle Völker zu Jüngern zu machen. Und das zu Jüngern machen bedeutet zweierlei. Das erste ist, sagt Jesus, taufet sie. Und das zweite ist, lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Taufen, das bedeutet zuerst einmal, wir müssen den Menschen Jesus verkündigen. Das nennt man im Griechischen, ist immer das Wort predigen dahinter. Vorsagen, öffentlich kundtun. Jesus ist der Herr, er ist gestorben, er ist auferstanden zur Vergebung unserer Sünden. Und wenn Menschen das annehmen, umkehren, dann lassen sie sich taufen als äußeres Zeichen der inneren Umkehr. Das ist das Erste. Aber das Eigentliche, das, was dann das ganze Leben von da weg ausmacht, ist, machet zu Jüngern. Das ist das, ja, ich will jetzt nicht sagen Wichtigere, das eine geht ohne das andere nicht. Aber das ist das, worauf es ankommt. Machet zu Jüngern. Jünger sind Menschen, die andere zu Jüngern machen. Menschen in der Nachfolge Jesu sind Menschen, die andere Menschen zu Jüngern machen. Unsere Aufgabe ist es als Jünger, Menschen zu lehren, wie man Menschen zu Jüngern macht. Das ist mir in Indien wieder ganz, ganz neu bewusst geworden. Und das ist, dieses Wort ist an die Jünger gesagt, das ist die wesentliche Aufgabe der Gemeinde, dass wir hier alle zu Jüngern machen, dass jeder von uns ein Jünger ist, der wiederum andere Menschen zu Jüngern macht. An der Stelle ein kurzer Einschub. Es ist gut, wenn eine Gemeinde einen fähigen Leiter hat. Und wir sind mit Lars sehr gesegnet und ich glaube, wir alle sind traurig, dass er uns verlässt. Aber es liegt auch eine gewisse Gefahr darin. Und wir sehen das gerade hier in Europa auch an diesen Volkskirchen. Wir haben da einen Pfarrer, einen Pastor, einen Leiter und der macht das alles. Und das führt sehr leicht dazu, dass wir uns oder die anderen sich in geistlichen Dingen so zurücklehnen. Ja, da haben wir unseren Pfarrer, nicht? Wir stehlen uns aus der Verantwortung. Naja, um geistliche Dinge habe ich immer wieder erlebt. Wenn es dann um geistliche Fragen ging, organisatorisch ist und so, kein Problem. Ja, bei den geistlichen Fragen, ja, da kenne ich mich nicht so aus, da haben wir den Pfarrer. Da kannst du den Pfarrer fragen. Ja, also da weiß ich nicht Bescheid, ja? Und das Ergebnis sind eigentlich unmündige Gemeinden. Gemeinden, die den Auftrag Jesu nicht ausführen. Wir sind Jünger, wir stehen in der Nachfolge Jesu. Und Jesus ist, das sehen wir hier so schön, in alle Dörfer und Städte gegangen. Er hat gepredigt, er hat gelehrt, er hat geheilt. Und wir als seine Nachfolger sollen genau das tun. Dazu, das ist die Vision, die er uns gibt. Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die darauf brennen, Menschen zu Jüngern zu machen. Diese unmündigen Gemeinden haben vielleicht tolle Programme, herrliche Gottesdienste, Kindergottesdienste, Kinderstunden, alles. Aber sie bringen keine Jünger hervor. Und alle Gaben des Geistes zielen darauf, dass wir Menschen lernen, wir selber lernen und darauf brennen, andere Menschen eben zu Jüngern zu machen. Und in dieser Arbeit lesen wir hier, die Jesus hier tut, die hier macht, sieht er die Menschen. Er sieht die Menschen und er sieht mit dem Herzen und er sieht in die Herzen der Menschen und er sieht in der Begegnung mit den Menschen ihre tiefen Nöte. Er ist voller Mitleid, er ist voller Erbarmen, er will retten. Und er sieht zwei Dinge hier, sie sind verschmachtet und sie sind zerstreut. Beim Verschmachten denke ich jetzt gerade in Indien, es ist dort Trockenzeit in Südindien derzeit, alles ist trocken, braun, so wie bei uns im Winter, aber die Sonne heizt unbarmherzig herunter, wenn man da so über den Platz geht, wo keine Bäume sind, so zur Mittagszeit, das war so nach der Graduation, nach der Verleihung der Diplome, da war mein Sonnenhut, ist mir vorgekommen, der kann mich überhaupt nicht mehr abhalten, die Sonne drückt herunter, es ist alles gleißendes Licht und brennheiß. Und in dem hinein heißt es, die Menschen sind verschmachtet, heiß, trocken, nichts zu essen, Hunger, Durst. Es lechzt nach Wasser und überall suchen die Menschen und finden nicht das wahre Leben. Und Süchte, das ist ja nichts anderes als dieses Suchen. Und verschmachtet, das klingt nach erschöpft, kraftlos. Und das Zweite ist zerstreut, wir sind zerstreut. Jeder denkt natürlich zuerst an sich selbst, vielleicht noch an die kleine Gruppe, die Familie, den Clan, vielleicht wir Österreicher, nicht? Und die anderen. Aber ein großes Thema unserer Zeit ist die Vereinzelung. Und es war auch schon zu Jesu Zeit ein Thema, aber bei uns ist es noch viel, viel mehr. Ich weiß nicht, 40% der Wiener oder so leben in Single-Haushalten. Vereinzelung. Ich kenne Leute, die sagen, ich brauche keine Gemeinde, ich kann meinen Glauben alleine leben, ich brauche keine Kirche, da sind nur komische Leute drinnen. Ja. Diese Vereinzelung ist ein ganz großes Problem. Karriere, Geld, Urlaub, wir haben das gesehen von der Farida, das ist alles wichtig. Und wir gehen in alle Richtungen, jeder hat so seine eigene Richtung, seine Fasson, um selig zu werden, jeder muss selber wissen und finden. Aber letztlich in alle Richtungen, so wie dieses Schild, was uns die Farida gezeigt hat, ohne Plan, ohne Ziel. Aber dafür immer schneller. Und da habe ich denken müssen, wer es kennt von Helmut Qualtinger, dieses Lied, der Halbwilde. Ein junger Mann, der endlich dazugehören will, der geachtet sein will und jetzt kauft er sich sein Motorrad. Das hat er mit dem Marlon Brando im Kino gesehen. Der Wilde mit seiner Maschine. Und dann singt er, ich übersetze das ins Hochdeutsche. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich hinfahre, aber dafür bin ich schneller dort. Und so ein bisschen kommt mir unsere Zeit vor. Immer schneller, immer mehr. Aber wohin eigentlich? Wohin? Und es gibt eine Ursache für dieses Verschmachtetsein und für die Zerstreuung. Wir haben keinen Hirten. Die Menschen haben keinen Hirten. Es gibt keinen Hirten. Wir sind wie die Schafe Gemeinschaftswesen. Der Superheld alleine gegen den Rest der Welt, das funktioniert in Hollywood ganz gut, aber das ist nicht die Realität des Lebens. Die Superhelden sind meistens dann auch die Superversager. Kann man oft genug erleben. Und die Welt hat kein Ziel für uns. Die hat keine Ziele für uns. Die hat auch, weil sie keine Ziele hat, auch keinen Weg für uns. Der Tod nach einer Reihe von mehr oder weniger sinnlos verbrachten Jahren, und so müssen wir alles hier hineinpacken, alles, was es zu erleben gibt, und das wird immer mehr und mehr. Und so laufen die Menschen einem jeden nach, der ihnen gerade über den Weg läuft. Interessant ist, die Menschen, die eigentlich hätten Hirten sein sollen, haben versagt. In Hesekiel 34 sagt der Herr, sagt Gott, die Hirten haben die Herde nicht gefüttert und gepflegt. Und jetzt setzt Gott die Hirten ab und er sagt, ich werde meinen Hirten einsetzen. Und Jesus übernimmt das ja dann in Johannes 10. Ich bin der gute Hirte, sagt er. Und als dieser Hirte spricht er. Das heißt, er sprach zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber weniger sind der Arbeiter. Das ist zuerst einmal aus der Erfahrung seines Dienstes entwickelt Jesus einmal seine Aufträge. Zuerst einmal die Analyse des Ist-Zustandes. So ist es. Die Menschen sind verloren, sie sind verschachtet, sie sind ziellos. Aber Jesus sieht mehr. Er sagt, die Ernte ist groß. Er sieht dahinter. Der Weizen steht ja auf den Feldern. Es muss ihn nur jemand einbringen. Das Potenzial ist da. Jeder Mensch ist geschaffen für die Ewigkeit. Jeder Mensch ist gedacht für die Ewigkeit. Gott will nicht, dass ein Mensch verloren geht. In der Offenbarung heißt es, sie gehen in das höllische, also in das Feuer, in diesen Feuerpfuhl, der bereitet ist für den Teufel und seine Engel. Die Verdammnis ist nicht für uns Menschen gedacht. Wir sind für das ewige Leben vorgesehen. Nur, das muss geweckt werden, dieses Potenzial. Zuerst einmal müssen die Menschen überhaupt sich bekehren zu Jesus. Und dann muss es entfaltet werden, dass wir eben zu Menschen werden, die andere wiederum zu Jüngern machen. Und das erfordert viel, viel Arbeit. Und die Erkenntnis, wenn man da in diesem Dienst steht, ist immer wieder, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Und wenn wir so wie Jesus gehen, dann sehen wir das auch. Dann sehen wir das auch, was das heißt, alleine oder in sehr kleiner Gruppe gegen oder zu ganz, ganz vielen zu gehen. Und dann gibt Jesus eine Handlungsanweisung. Und die ist ganz einfach. Jesus steckt nicht den Kopf in den Sand, er sagt nicht, was soll man tun? Er ist der Handelnde. Und er sagt, ihr fangt an. Ihr bittet den Herrn der Ernte. Ganz kurz zum Schluss noch, Kapitel 10, gibt Jesus, er rüstet aus, er sendet dann selbst die Jünger. Er ist der Herr der Ernte, er sendet zuerst die 12 als Vorbild und er rüstet sie dazu aus mit der Vollmacht über die bösen Geister, über Krankheiten, über Gebrechen. Er ist der Herr der Ernte und setzt diese Bitte eigentlich gleich um. Das Bild der Ernte ist noch ein wunderschönes Bild, die Frucht wächst heran von selber, aufgrund der äußeren Umstände, Regen und Sonne und aufgrund dessen, dass sie innerlich das sozusagen das genetische Programm hat. Wenn ein Weizen einmal aufwächst, ein Weizengetreide-Ähre, dann und der Regen da ist und die Sonne da ist, dann kann man ihn denn gar nicht mehr hindern daran, dass daraus Getreide wird, dass die Weizenkörner wachsen. Und wir haben heute eine gewaltige Ernte weltweit. Ich habe mir jetzt auch wieder so gedacht, wenn man sich umschaut, die Umstände sind so, dass wirklich viele Menschen fragen. Ängste aller Orten, die Konzeptlosigkeit der Mächtigen und der Politik. Wir haben den Bankrott des Sozialismus gerade ein Vierteljahrhundert hinter uns. Der Bankrott des Kapitalismus liegt so in der Luft. Der Bankrott des Individualismus ist für viele schmerzhaftes Erleben im eigenen Leben. Dann haben wir jetzt den Wahnsinn des Terrors, woher immer er kommen mag, der Wahnsinn einer völlig außer Kontrolle geratenen Technik. Wir haben Medizin, Gentechnik, Computer, Nukleartechnik, Kernenergie, Kriegstechnik, Umweltzerstörung, die Liste ist endlos. All das ist da und wir sehen das und wir wissen eigentlich nicht, was soll man mit dem tun? Und immer mehr Menschen fragen auch. Und wir haben auf der anderen Seite die große innere Leere am, wie es so schön heißt, Supermarkt der Religionen, am Supermarkt der Möglichkeiten. Alles ist möglich, alles ist denkbar. Aber nichts füllt uns. Alles lässt uns irgendwie leer zurück. Und auf der einen Seite haben wir diese Übersättigung. Nichts kann uns mehr zufriedenstellen. Und auf der anderen Seite haben wir bittere Armut. Jeder sechste Mensch hat nicht genug zu essen. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, jeder neunte oder neun von zehn oder 99 von 100 sind geistlich hungrig und suchen. Und das bringt doch auch eine gewisse Offenheit bei vielen. Natürlich nicht bei allen. Aber es sind so wenig Menschen, die hier einspringen, die hier Wegweisung geben können, die hier in guter Weise Menschen den Weg zeigen können. Und wenn wir eben so wie Jesus in diesem Dienst stehen, dann sehen wir das genauso. Und dann sagt Jesus, bittet. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Bittet den Herrn der Ernte. Wir haben gedacht, warum eigentlich bitten? Jesus will uns doch senden. Er will uns doch berufen. Er will uns doch in die Welt schicken. Und ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, es sind einige Punkte, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass er uns als Mitarbeiter in die Arbeit hineinnimmt. Wir sind Freunde, sagt er. Und er schickt uns nicht so wie Marionetten. Er sagt, ihr sollt gehen, ihr sollt sehen, was los ist. Er will uns zu mitdenkenden, mitfühlenden Mitarbeitern, zu Freunden machen. Und wir sind ihm so wichtig, dass er sich auch, was seine Arbeit in der Ernte anlangt, als Herr der Ernte, an unsere Mitarbeit bindet. Wenn wir nicht mitarbeiten, dann passiert das nicht, was passieren müsste. Wenn wir nicht zu den Menschen gehen, zu denen Jesus uns sendet, dann geht niemand. Jesus hat kein Backup. Wir sind diejenigen, die gehen. Es gibt keinen Plan B. Entweder wir gehen oder, ja, wenn niemand anderer geht, aber wer soll statt uns gehen? Es gibt so viele Menschen, die noch nicht erreicht sind. Jesus kann nicht 10 Leute zu einem schicken, weil 9 nicht gehen. Dann, warum bitten? Es geht um etwas Geistliches. Das wird uns auch durch das Bitten zuerst einmal bewusst und es stellt auch die Verhältnisse klar. Es ist Jesus, der sein Reich baut. Es sind nicht wir, die das Reich bauen. Es ist sein Reich, nicht unser Reich. Es ist seine Ernte. Es ist nicht unsere Ernte. Wir sind kleine, schwache Menschen. Und mit menschlichen Mitteln und Methoden können wir Reich Gottes nicht bauen. Das wird nie funktionieren. Was wir selber aufbauen, hat keinen Bestand. Und Gebet ist immer der erste Schritt in geistlichen Dingen, dass wir Gott bitten, dass Gott der Handelnde wird und dass wir durch Gott letztlich dann handeln können. Um Arbeiter zu bitten, ist dann auch gehorsam gegenüber Jesus, denn er hat gesagt, tut es, bittet. Und wenn wir es nicht tun, sind wir in dem Punkt ungehorsam. Und das ist eigentlich der Anfang der Mission. Die Aufgabe ist uns auch viel zu groß. Wenn Jesus sagt, geht, ja, dann stehen wir da. Und dann sagt er aber, bittet. Und dann denke ich mir, ja, super, ich kann nicht gehen. Und es gibt vielleicht viele Menschen, die sagen, ja, was soll ich denn tun? Ganz einfach, bitte. Bitte den Herrn, dass er Arbeiter in seine Ernte schickt. Ich denke, es ist noch ein weiterer Punkt dran. Die Sendung, Jesus sendet alle, uns alle. Diese Sendung ist da, dieser Ruf an uns ist da. Aber es braucht darüber hinaus noch diese übernatürliche Berufung. So für soziale Aufgaben kann man Menschen gewinnen. Das ist recht leicht und recht gut. Die Österreicher sind da fast Weltmeister drin. Aber was Jesus hier macht, er geht, lehrt, predigt. Das macht kaum wer von sich aus. Ihn zu verkündigen, sein Reich zu verkündigen, seine Herrschaft zu verkündigen, die Menschen zur Umkehr zu rufen, dazu braucht man eine Berufung, dazu braucht es mehr. Ich möchte klar sagen, der Ruf ist da für alle. Wenn jemand sagt, ich habe keine persönliche Berufung, ist das eine gute Ausrede vielleicht, aber es zählt nicht. Der Ruf ist da. Und trotzdem müssen wir aus dem allgemeinen Ruf auch erleben, dass es ein persönlicher Ruf für uns wird. Und das kann nur der Geist Gottes machen in unseren Herzen. Und dazu brauchen wir auch, das beginnt mit Gebet. In Indien habe ich an einer Veranstaltung teilgenommen, da ging es unter anderem darum, dass die Theologieabsolventen eben jetzt hinausgehen und auch Klarheit über ihre Sendung und über ihre Vision bekommen. Und der Tenor war, ohne diesen klaren Ruf halten wir den Schwierigkeiten auf Dauer nicht stand. Ohne die klare Vision verlieren wir uns. Vielleicht irgendwo in Details und nichts Großes wird aufgebaut. Und ich war wieder mal sehr fasziniert von einigen Menschen, die ich dort zum Teil schon kannte, neu kennengelernt habe, wie klar ihre Vision ist, wie weise sie vorgehen, auch im Aufbau, in der Mission und in allem. Ich war fasziniert. Wir alle brauchen diese Vision und wir dürfen sie nicht verlieren. Und ich habe mir auch gedacht, wir haben jetzt so über eine Gemeindevision nachgedacht. Haben wir die verinnerlicht? Bestimmt die unser Handeln? Ist das eine Vision, die auch in die Zukunft trägt? Haben wir sie wirklich im Herzen? Oder haben wir das nur so einfach so gemacht? Ist das auch wirklich unsere Vision? Und wie gesagt, die größte Aufgabe ist, Menschen zu Jüngern zu machen. Und der erste Schritt ist bitten. Und das kann jeder. Auch jemand, der nur noch im Bett liegt. Und eigentlich ist es ganz einfach. Ich muss noch nicht einmal gehen. Ich brauche nur bitten. Und da gibt's keine Ausrede. Und meines Erachtens liegt da eine ganz, ganz große Verheißung auch darauf. Und so möchte ich jetzt noch einmal fragen, nehmen wir diese Verantwortung auch wahr? Die Aufforderung zu bitten ist an die Jünger gerichtet, an die Gemeinde. Wir sind's, die bitten. Und das gilt sicher für jeden Einzelnen, dass wir bitten. Aber es gilt auch für die Gemeinde als Gemeinde. Bitten wir darum, dass der Herr Arbeiter sendet? Wir sind in diese Verantwortung gestellt. Und ich frage, nehmen wir diese Verantwortung ausreichend wahr? Ich weiß, man kann immer noch mehr tun. Diese Frage ist immer so, ja, der Tag hat 24 Stunden und dann gibt's noch die Nacht, nicht? Also wir können noch mehr beten und noch mehr. Aber ich möchte trotzdem diese Frage stellen. Tun wir genug? Haben wir die richtigen Prioritäten auch in unserem Gebeten? Die Vision ist eine Gemeinde von Menschen, die dafür brennen, Menschen zu Jüngern zu machen, Menschen zu rufen, Jesus zu folgen und Menschen zu berufen, zu befähigen, auszurüsten, dass sie selber solche Menschen werden. Beten wir? Nehmen wir die Not wahr, lassen sie uns zeigen und lassen wir uns auch das Potenzial zeigen. Wenn wir uns vorstellen, wie viele Menschen in Wien sind, die noch nichts von Jesus wissen, was da für ein Potenzial ist an geistigen Möglichkeiten, an physischen Möglichkeiten, an Gedanken, wenn diese Menschen gerufen werden und zugerüstet werden. Sind wir bereit, da mitzuarbeiten? Regelmäßig, hartnäckig, ausdauernd, beständig, ernsthaft, treu, das sind so Begriffe. Sonntag für Sonntag. Also ich sehe da schon noch ein sehr großes Potenzial, auch bei uns, auch in den Gottesdiensten. Und ich denke mir, es ist so einfach, Gott zu bitten. Gott einfach zu bitten, tu's. Er verlangt ja gar nicht mehr von uns. Berufungen, das macht er dann schon auf seine Weise. Dann werden die Leute schon aufwachen, die er berufen will. Ganz konkret berufen will. Das kommt zu seiner Zeit. Aber für uns, diese ganz einfache Sache. Und es sind oft die einfachen Dinge im Reich Gottes, die uns so schwer fallen. Es ist vielleicht eine der einfachsten, aber auch eine der wichtigsten Bitten und vielleicht eine der am wenigsten ausgesprochenen Bitten. Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Das Ziel ist die Rettung aller Menschen. Und unsere Mitarbeit beginnt damit, dass wir bitten. Und ich möchte mit einem Gebet abschließen, wenn ich jetzt schon über das Gebet geredet habe, genau mit diesem Gebet. Und Herr, du bist der Herr der Ernte und ich bitte dich, dass du Arbeiter sendest in deine große Ernte, dass dein allgemeiner Ruf zu einem persönlichen Ruf von jedem von uns wird und von all denen, die du berufen willst und dass du, Herr, Arbeiter in deine große Ernte sendest. In Jesu Namen. Amen.